Und nun also schlagen wir, so Gott will, heute und in diesem nächsten Dreivierteljahr das Jesaja-Buch auf. Und dort lesen wir die Kapitel 40 bis 55, heute 40, 1 bis 11. Und ich lese das nun. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Als Vorbemerkung zwei Antworten auf die Frage, warum gerade dieses Buch? Warum eigentlich gerade diese Kapitel? Wie sind Sie darauf gekommen, das jetzt und heute zu besprechen? Eine gute Frage. Ich meine, für mich gibt es zwei Antworten. Einmal ist es ein äußerer Anlass. Ich habe festgestellt, genau vor 50 Jahren, genau, und zwar im Herbst 1942, hielt hier in dieser Schlosskirche Prälat Hartenstein eine Reihe eben über diese Kapitel. Nach 50 Jahren wieder trifft sich eine Gemeinde, um diese Verse miteinander neu zu hören. Sie wissen, damals war es auf dem Weg dunkel, immer dunkler. 1942, Russland, schwerer Krieg, Stalingrad. Und hier eine Gemeinde in dieser Kirche, die sich an diesem Wort aufrichtete. Unser Weg ist heller. Und wir sind froh darüber und danken auch Gott. Aber nicht wenige sind's, die keinen Weg mehr sehen. Ich vergesse nicht das Referat von Propst Falke, das wir am letzten Donnerstag in Erfurt im Augustinerkloster gehört haben, in jenem Kloster, in dem Luther einst eingetreten ist. Wir waren dort als Pfarrer bei einem Jahreskonvent. Und Propst Falke sagte als ersten Satz, wir sind hier in Erfurt nicht nur total orientierungslos, sondern, meine Kolleginnen und Kollegen, auch hoffnungslos. Viele sehen drüben keinen Weg mehr. Viele sind's, die realistisch auch hier keinen Weg mehr sehen. Und wieder eine Gemeinde an diesem Ort. Es ist mir ein großes Anliegen, sagte Prälat Hartenstein nach einem schlechten Nachschrieb, der mir in die Hand gekommen ist. Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir doch nicht ohne geistliche Frucht in diesem Halbjahr aus der Begegnung mit Gottes Wort gehen. Das ist auch mein Anliegen und mein Wunsch, dass wir hier nicht fruchtlos oder gar hoffnungslos zusammenkommen, sondern dass etwas herauskomme und Sie für Ihre Mühen des sich Aufmachens und des Herkommens und wieder nach Hause fahrens, dass es sich auch um Gottes Willen lohnt. Das ist mein Wunsch und mein ständiges Gebet für Sie in diesem Dreivierteljahr. Das ist der äußere Anlass. Aber es gibt auch einen inneren Anlass. Wie eben erwähnt, viele sehen keinen Weg mehr. Vor allem auch in unserer eigenen Kirche. Sie werden unsicher gemacht. Sie sagen, hier in dieser Kirche sind wir auf dem Holzweg. Der einzige Ausweg ist der Schnellweg aus der Kirche hinaus in andere oder in neue Gemeinden. Wenn ich hierher komme, so fragen sich manche, bin ich denn auf dem rechten Weg? Stehe ich noch auf dem rechten Grund und Boden? Bin ich hier an dieser Stelle mit meinem Glauben überhaupt noch richtig? Dieses Buch, liebe Freunde, dieses Buch zeigt das Fundament, nämlich das reformatorische Zeugnis von der Gerechtigkeit Gottes ist im Grunde nur die Wiederentdeckung der Botschaft des Jesaja. Das, was Martin Luther herausgefunden hat in der Enge seiner Zelle, indem er dort wieder dem lebendigen Gott begegnet ist, er hat nichts anderes entdeckt im Römerbrief, als was schon in diesem Buch geschrieben ist und leider bei uns so nicht mehr bekannt. Dieses Buch ist die Krone des Alten Testaments. So sagt der berühmte, bekannte Magister Frey. Haben Sie das gewusst? Dieses Buch ist die Krone des Alten Testaments. Wer evangelischen Glauben verstehen will, der muss Luther verstehen. Und wer Luther verstehen will, der muss Paulus verstehen. Und wer Paulus verstehen will, der muss Jesaja verstehen. Nur so verstehen wir wieder jenen Weg und jenen Grund und jenen Boden. Sola Scriptura, sola Gratia, sola Solus Christus. Allein die Schrift, allein die Gnade, allein Jesus Christus. Den Christusweg zu verstehen, das ist der innere Anlass dieser Reihe. Weil davon viele umgetrieben sind. Weil manche sich fragen, wo ist denn heute der Weg? Weil sie in sich unsicher geworden sind über die nächsten Schritte. Liebe Freunde, deshalb sind wir auf dieses Buch gestoßen, um uns noch einmal von einem ganz großen Propheten den Christusweg zeigen zu lassen. Ja, den Christusweg gezeigt im Alten Testament. Es ist das große Trost- und Friedensbuch. Das große Trost- und Friedensbuch. Und wenn Sie nach Trost und wieder nach Frieden fragen, dann blättern Sie in diesen Kapiteln. Dort finden Sie Trost. Dort finden Sie Frieden. Meine Gaben reichen bei weitem nicht aus, um das auszuschöpfen, was hier steht. So wie die Gaben eines Bergführers etwa überhaupt nie ausreichen, etwa das Mont Blanc Massiv oder das Zugspitzplateau letztlich zu erklären. Er kann nur eines, er kann seine Leute ans Hand oder ans Seil nehmen und mit ihnen ein paar Schritte hineintun und dort einen Berg zu besteigen, um sie wieder hinauszuführen. Nichts anderes kann ich. Ich kann dieses Gebirgsmassiv dieser Berge Gottes nicht erklären. Ich kann nur eines. Und darum erbitte ich für mich Kraft, dass ich sie an der Hand nehme, dass ich sie ans Seil nehme, dass ich mit ihnen hineinsteige ein Stück in dieses Massiv, um dann doch hier und dort einen Durchblick zu gewinnen. Das ist der innere Anlass. Und nun möchte ich Ihnen zum Absender etwas sagen. Ich möchte Ihnen zur Adresse etwas sagen. Und eben zu dieser Ouvertüre, nämlich zur Inhaltsangabe. Also das Erste, der Absender. Klar, der Absender, ein Prophet. Ein Prophet. Es ist unbedingt nötig, einmal einem Propheten des Alten Testaments begegnet zu sein. Wir sind vielleicht schon einem Zachäus begegnet, einer Maria Magdalena, einem Simeon. Aber sind wir schon einmal in einem Text einem alttestamentlichen Propheten begegnet? Jesus nämlich ist nicht wie ein Meteor vom Himmel gefallen, sondern Gott hat in einer wunderbaren Staffette der Zeugen durch die Jahrtausende hindurch es so eingerichtet, dass Propheten immer wieder von ihm zeugten. Siehe, dein König kommt zu dir. Paulus im Epheser 2, die Gemeinde Jesu erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Oder Hebräer, Gott hat vor Zeiten durch die Propheten zu unseren Vätern geredet. Ein Prophet ist nichts anderes als ein Christuszeuge. Kein Wahrsager, kein Handleser, kein Sterngucker, kein Hellseher, sondern einer, der auf den Weg Christi zeigt. Es wird heute wieder von prophetischen Worten geredet. Es wird heute wieder von Propheten geredet, die uns geschenkt seien und die Dinge sagen, die morgen vielleicht sind oder übermorgen eintreten könnten. Mag sein, dass sie so sagen. Es sind keine Propheten im biblischen Sinne. Propheten tun nichts anderes, als den Christusweg zu zeigen und Christus groß zu machen. Und wer dies tut und wer dies kann, ist im letzten Grunde und Sinne ein Prophet. Das ist der alttestamentliche Prophet. Er ist berufen, das ist wichtig. Er hat diesen Beruf nicht erwählt. Wir denken an unsere Schüler, so der letzten Klasse, dann, wenn jene Monate oder gar Jahre kommen, welchen Beruf soll ich denn wählen? Es ist unendlich schwierig bei dem breiten Angebot, was man heute alles wählen kann. Man wählt, man erlernt diesen Beruf. Und wenn man ihn erlernt hat, merkt man eigentlich, bin ich gar nicht befriedigt. Ich sitze falsch, ich fange mal den nächsten an. So hat mir einer gestern Abend erzählt, er jetzt 25 ist, schon einige Jahre voll im Beruf steht, dass er jetzt wieder Lehrling sei und 4 Jahre einen völlig anderen Berufsweg eingeschlagen habe. Liebe Freunde, dieser Mann und diese Männer haben sich nicht den Kopf zerbrochen, welchen Beruf sie denn nun eigentlich wählen sollten. Ein Prophet kann man nicht werden. Den Prophetenberuf kann man nicht wählen, sondern sie alle sind es nur durch Gottes Berufung geworden. Die Verse 6 bis 8, die hier stehen, das ist gleichsam ein Einschub, eine Geschichte über die Berufung dieses Mannes. Es spricht eine Stimme, Prediger, predige. Es ist ein Befehl, Gehorsam ist verlangt. Wie vom Blitz getroffen und gefallen. Jesaja vor dem Altar, Amos von der Herde weg, Hesekiel. Und diese Berufungsgewissheit haben sie ein Leben lang behalten und haben sich nie gefragt, sitze ich doch auf dem falschen Dampfer. Sie sind dabei geblieben. Selbst ein Jona wurde wieder zurückgeholt und in diesen Beruf gestellt. Sie sind berufen, wohl dem, der eine Berufungsgewissheit auch in seinem Beruf hat. Berufen, B. Sie sind gesandt. Gesandt, hier bin ich, sende mich. Sie sind Mund, Arm, Hand und Zeugen Gottes. Nicht eigene Gedanken, sondern Gottes Wort. Und keiner der Propheten ist gleich wie der andere. Gott passt sich ihrem Charakter an. Sie müssen einmal die Propheten anschauen. Da ist ein königlicher Jesaja, ein königlicher Mann. Und da ist ein trotziger Amos. Und da ist ein schwer leidender Jeremia. Und da ist ein kühner Hesekiel. Buntartig ist Gottes Mannschaft bei den Propheten. So wie buntscheckig auch die Gemeinde Jesu ist bis zu diesem Tag. Sie ist nie uniform. Gesandt an Israel und die Heiden. Es ist Heilsgeschichte und Weltgeschichte zugleich. Es gibt eben nicht nur, wie heute manche meinen, eine Abraham-Isaac-Jakob-Geschichte. Es gibt nicht nur einen Abraham-Isaac-Jakob-Weg, der bis zu den heutigen Juden geht, sondern es gibt eben auch in der Bibel einen Weg Abraham-Hagar-Ismael-Weg bis zu den Palästinensern. Doch, das gibt es eben. Und beide Wege, Weltgeschichte und Heilsgeschichte, zu denen sind sie gesandt. Sie sind gesandt, sie sind berufen, sie sind gesandt und sie sind geprägt durchs Wort. Wir haben es einmal gesagt, man kann durch seine Landschaft geprägt sein. Man kann durch seine Familie geprägt sein. Man kann durch seinen Beruf geprägt sein. Die waren allein geprägt durchs Wort. Ein Priester, der war geprägt durch den Kult, der stand am Altar. Propheten stehen nicht vor dem Altar, sie standen oft gegen den Altar und den Tempel. Sie sind einzig und allein geprägt durchs Wort, nämlich Jesus Wort, das sie hinausrufen. Siehe, dein König kommt zu dir. Gott ist im Kommen, sagen sie, das ist die Grundgleichung, das ist die Grundmelodie. Gott ist im Kommen und deshalb kehre um und kehre heim. Umkehr und Heimkehr ist das Grundthema der Propheten. Und sie sind gerichtet, ausgerichtet aufs Ziel. Sie sehen den, der da kommt. Propheten sind Adventsmenschen. Die warten von einer Morgenwache zur anderen. Es kommt eine Wende. Im Morgenglanz der Ewigkeit ist der Standplatz ausgerichtet auf Gottes Herrlichkeit. Und damit stehen Propheten nicht hinter uns, sondern sie stehen auch nicht vor uns, sie stehen nicht über uns, sie stehen neben uns. Menschen, die warten auf den großen Tag. Und zu diesen wartenden und zu dieser wartenden Gemeinde will auch ich, sollen auch sie gehören. Die Adresse dieser Kapitel ist klar. Also Absender, Prophet. Die Adresse, ein Volk in großer Not. Seit 60 Jahren in der Verbannung. Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Ausgeliefert an die Behörden. Abgeschnitten von der Heimat. Gottesdienstlichen Lebens. Ratlos, aussichtslos, hoffnungslos wie die in Erfurt. Keinen Weg. Keinen Plan. Menschen, die nichts mehr sehen. Am Horizont das Wetterleuchten neuer Kriege, das die Leute hin und her wirft zwischen schwärmischer Hoffnung und letzter Verzweiflung. Genau wie heute. Einfach alles trostlos. Und deshalb beginnt sofort. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Tröstet. Tröstet. Nicht nur einmal. Doppelt. Tröstet. Tröstet mein Volk. Doppelt deshalb, weil damit die Stärke im Drang Gottes ausgedrückt ist. Er sagt es doppelt, um zu zeigen, so sieht's in Gott aus. Er will es. Er drängt sich auf. Er will trösten. Liebe Freunde, trösten nicht im Sinne von Bemitleiden. So wie eine Mutter. Das Kind ist hingefallen und nun weint es schrecklich und heult. Und dann nimmt die Mutter das Kind auf den Schoß und gibt ihm als Trösterchen ein Hanuta in den Mund, damit es wieder ruhig wird. So wird's mit Hanuta getröstet. Andere, die trösten mit Alkohol oder mit schönen Worten. Das ist alles hier nicht gemeint. Gott gibt kein Trösterchen. Er verpasst kein Trostpflästerchen. Er schenkt keine Vertröstungen. Er tröstet, das heißt genau, er ermutigt, er richtet auf, er stärkt, er redet ins Herz. Hier heißt es, redet mit Jerusalem freundlich. So hat es Luther übersetzt und man hat es aus Ehrfurcht stehen lassen. Aber es heißt eigentlich, redet zum Herzen in Jerusalem, zum Herzen Jerusalems. Redet's nicht nur in die Ohren, redet's nicht nur in die Köpfe, redet's ganz tief hinein. Er will ganz innen, ganz tief trösten. Wir haben ja dieses Wort immer so verstanden, redet mit Jerusalem freundlich. Und Jerusalem ist ja der Begriff der Gemeinde, rede mit der Gemeinde freundlich. Unvergesslich, meine Mutter, auch eine bibelfeste Frau, die nicht so viel gesprochen hat, aber als ich dann zu meiner ersten Stelle wegfuhr, meine Koffer gepackt hatte, meine erste Stelle damals in Urach, noch nicht Bad Urach genannt, angetreten habe, da sagte sie mir noch beim Abschied, Konrad, rede mit Jerusalem freundlich. Das heißt, rege dich nicht auf, sei freundlich mit den Leuten. Ist wichtig. Man bringt's nicht immer fertig, leider. Und manchen müsste gesagt werden, rede doch auch freundlich mit der Gemeinde. Aber das steht nicht in Jesaja 40. Dort heißt es, redet nicht freundlich, sondern redet ihnen ins Herz hinein. Tröstet sie ganz tief und tröstet sie ganz innen. Und zwar tröstet aus einem dreifachen Grund. Nämlich tröstet, weil Wendezeit ist. So sagt er erstens. Tröstet, weil Wendezeit ist. Bitte nicht astrologisch zu verstehen, so wie man heute von der Wendezeit riecht, sondern es ist hier ein theologischer Begriff. Sehen Sie, es ist ungefähr so gedacht, denken Sie jetzt in den letzten Wochen an den Himmel. Tagelang strahlend blauer Himmel, unendlich heiß. Und dann auf einmal, endlich eigentlich, ziehen Wolken auf. Aber immer dunkler werden sie, immer unheimlicher. Sie türmen sich über dem Horizont und gleich wird dieses Donnerwetter losgehen. Und wenn einmal ein richtiges Donnerwetter über seine Stadt heruntergeht, dann duckt man sich. Dann kriegt man auch mit der Angst zu tun. Dann, wenn die Blitze zucken durch das Fenster und das Zimmer erhellen. Und dann auf einmal kann es geschehen, nach 1-2 Stunden hört es auf und dann reißt der Himmel auf und wieder strahlt es vom Himmel. Das ist hier gemeint. Gott hat Wolken des Zornes kommen lassen. Er hat Wolken des Zornes auftürmen lassen. Blitz und Donner ist über dieses Volk Israel herabgefahren. Sie haben es gespürt. So wie es über unserem Volk auch herabgefahren ist und wenn es nicht aufmerkt, wieder herabfahren wird. Aber dann, auf einmal reißen die Wolken auf und dann flutet die Sonne, tröstet. Tröstet mein Volk, weil Wendezeit ist, weil sich es gewendet hat, nämlich vom Zorn zur Gnade. Von der Schuld zur Bezahlung, von der Gefangenschaft zur Freiheit. Sehen Sie, schon hier klingt jenes reformatorische Zeugnis an. Gnade für Zorn, Bezahlung für Schuld, Freiheit für Gefangene. Durch wen? Eben das erfahren wir später in Jesaja 53. Einer, der Gottesknecht macht's möglich. Von Anfang an ist's klar, dass nicht nur die Heilgeschichte Israels, sondern die ganze Weltgeschichte gemeint ist, nämlich sie erfährt eine Wende, die zum Ende hin zeigt. Liebe Freunde, das heißt, wer diese Botschaft aufnimmt, der wird in jeder Zeit daran denken, dass es nicht Endzeit oder was auch immer ist, sondern dass die Wendezeit angebrochen ist. Sehen Sie, wir erleben verschiedene Zeiten. Wir erleben zum Beispiel die Jugendzeit. eine Jugendzeit, in der man voll von Kräften ist und dieses Leben stürmen will. Jeder junge Mensch soll's hören durch diesen Prophet. Deine Jugendzeit ist Wendezeit hin zum Ziel, soll Wendezeit werden und bleiben. Oder dann kommt die Hochzeit, die Hochzeit. Die Welt ist voller Musik. Wenn's so bliebe und mitten in dieser schönsten und höchsten Zeit des Lebens, dort sagt er, auch Hochzeit ist Wendezeit. Ihr jungen Ehepaare, denkt daran, Wende hin zum Ziel. Und dann kommt die Krankheitszeit, Freunde. Die Krankheitszeit ist Wendezeit hin zum Ziel. Ihre Notzeit, ihre Abendzeit, ihre Sterbezeit. Wendezeit, sagt er. Wendezeit. Es wird nicht dunkler. Die Wolken reißen auf. Es geht zum Ziel. Der Morgenglanz der Ewigkeit wird uns umfangen. Tröstet, tröstet mein Volk, weil Wendezeit ist. Und das Zweite, tröstet, tröstet, weil Bauzeit ist. Bauzeit. Es kommen nämlich fragende und zweifelnde Stimmen. Wer will denn kommen? Und wie will er denn kommen? Sehen Sie, ich wohnte damals nach meiner wunderschönen Zeit in einem großartigen Pfarrhaus draußen in Himmingen. Und der Umzug geschah, Gott sei Dank, im Januar bei gefrorenem Boden. Denn wir hatten umzuziehen von einem großen herrschaftlichen Pfarrhaus hinein in ein kleines, ärmliches, fast erbärmliches Fertighäusle, mitten im Neubaugebiet, ohne Straßen, ohne Wege, im Morast. Gefroren war's, die Möbelwagen konnten anfahren, aber dann kam der Februar und dann standen wir im Dreck bis zum Halse. Und als wir dann Freunde einluden oder Bekannten und sie sagten, wie finden wir denn euch? Dann sagten wir, das können wir eigentlich so auch nicht sagen. Wir wohnen mitten im Dreck. Kommt und wir holen euch dann schon irgendwie ab. Es war unmöglich, einen Weg zu finden. Ein Weg war nicht da. Liebe Freunde, wir wohnen hier mitten im Dreck. Wir wohnen hier mitten im Schmutz. Wir wohnen mittendrin in einer Wüste ohne Weg und Bahn. Und wer das nicht glaubt, der soll die Augen aufmachen. Wir leben mitten im Schmutz und Dreck. Wie soll denn dieser Gott kommen? Wie soll er denn zu uns finden? Zwischen ihm, seiner Herrlichkeit und unserer Drecklandschaft ist nichts, wo er gehen könnte. Für Bel Marduk damals wurde eine Prozessionsstraße gebaut, auf der er am Neujahrstag auszog, um den Sieg über die Chaosgötter zu feiern. Für orientalische Weltherrscher wurden Prachtstraßen angelegt, auf denen sie sich aufmachten, um sich huldigen zu lassen. Für Mächtige gibt es Autobahnen, so wie ich es gesehen habe, zwischen Khartoum und Omdurman im Sudan. Doch zwischen diesen zwei Städten, in einem erbärmlich armen Land, ist eine sechsbahnige Autobahn angelegt worden, damit der Herrscher von Khartoum nach Omdurman fahren kann, um zu zeigen, welche Macht und Herrlichkeit er hat. Aber zwischen uns und unserem Gott, zwischen ihnen und ihrem Gott, der doch im Tempel in Jerusalem zu Hause war, nur Wüste, Steine, Felsen, Schluchten. Wir schaffen's es nicht. Und eine Stimme sagt, bereitet den Weg des Herrn. Und was er sagt, so geschieht's. Das Werden ist Gottes Schaffen und seine Möglichkeiten. Es gibt keine topografischen Gegebenheiten, die ihn abhalten könnten, eine Straße zu bauen mitten durch die Welt. Wenn es Menschen geschafft haben, eine Autobahn quer durch unser Land zu bauen, wenn es Menschen geschafft haben, eine transsibirische Eisenbahn quer durch Asien zu bauen, wenn es Menschen geschafft haben, eine Transamazonika quer durch den Urwald Südamerikas zu bauen, dann ist es für Gott ein Klacks, eine Straße zwischen ihm und uns zu ebnen und zu schaffen. Und wenn einer sagt, bei mir ist's in meinem Leben wie in einer Steppe. Alles ausgetrocknet. So wissen wir, es kommt ein Weg. Und wenn ich zwischen Problemen lebe, die sich aufgetürmt haben wie Berge, so steht hier, er wird Berge und Hügel erniedrigen. Und wenn ich im tiefsten Land sitze, im tiefsten Loch, Täler sollen erhöht werden. Und wenn ich weiß, bei mir ist so viel uneben, so viel hückrig, so viel holprig in meinem Leben, so heißt es, es soll glatt werden, wo Unebenheit ist, soll gerade Straße sein. Er kommt, nichts kann ihn aufhalten. Seid getrost, tröstet mein Volk, weil Bauzeit ist. Und das Letzte, tröstet, weil Adventszeit ist. Allen soll's gesagt werden und damit sollen's auch alle hören, steig auf einen Berg. Keiner soll im Akustikschatten liegen, wir haben Satelliten, steig auf einen Funkturm, würde man heute sagen, und sende es über Satelliten rund um die Welt, diese Freudenbotschaft. Und liebe Freunde, Freudenbotschaft, das heißt ja im Griechisch das Evangelium. Und im Hebräischen hat es mehr den Gedanken des Glättens. Das Evangelium, die Freudenbotschaft, ist eine Botschaft, die wieder glatt macht. Sorgen durch furchte Gesichter können wieder glatt werden. Durch furchte Herzen können wieder glatt werden. Das Evangelium ist ein Umschwung, ein Neuanfang. Siehe da, steht dreimal. Er kommt auf diesem Weg, wo wir es nicht glaubten, durch den Schmutz und Dreck hindurch. Er kommt. Und so wie im Nebel, er kommt wie eine Gestalt im Nebel auftaucht. Siehe da, er kommt auf uns zu. Er sieht aus wie ein Schwerarbeiter, der mit gewaltigem Arm die Hindernisse beiseite räumt. Siehe da, nein, er sieht aus wie ein Lohnarbeiter, der das, was er erworben hat, bei sich trägt. Siehe da, und jetzt wird's ganz deutlich, er sieht aus wie ein Hilfsarbeiter, genauer wie ein Hirte. Kein Treiber, sondern Tröster, der Schafe auf seinen Armen trägt, mehr im Bausch seines Gewandes birgt. Ich bin der gute Hirte, der auf euch auf diesem Weg zukommt. Adventszeit, in der wir leben, jetzt immer, ist Wartezeit. Und deshalb ist einerseits so schwer, weil wir warten müssen. Aber andererseits so schön, weil wir wissen, auf welches Ziel es zugeht. Und deshalb am Schluss jenes vielbespottete Kinderlied, das mir lieb geworden ist und das aufgrund dieser Verse gedichtet wurde. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über einen guten Hirten, der mich wohl weiß zu behirten. Und dann heißt's ja, denn nach diesen schweren Tagen werd ich endlich heimgetragen. In des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, das Glück ist groß. Das ist Jesaja 40. Amen.